Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge im Guneo Web Professionals Podcast. Ich bin Markus, mit mir Kollegin Sarah.
Hallo zusammen, immer wieder schön hier zu sein.
Sarah, wir sitzen hier im zweiten Halbjahr jetzt, 2025. Ich habe das Gefühl, wir könnten mal so eine Art Bestandsaufnahme machen. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen so viel über die Zukunft im Internet, im Web spekuliert. Wir haben über KI geredet, weil das da einfach auch reinspielt. Über Veränderungen haben wir gesprochen bei Google, über Automatisierung. Wir haben Prognosen aufgestellt, was da wohl auf uns als Webprofis zukommen könnte. Und jetzt, ja, wir hatten jetzt auch so eine Sommerpause. Okay, eine Episode haben wir schon wieder gemacht, aber es ist so wie ein bisschen Aufwachen. Und die Zukunft ist jetzt einfach da, ohne große Ankündigung. Klar, spekuliert und ein bisschen drüber geredet, so, aber hier ist die Realität. Es ist ja vielleicht auch nur so ein Inselblick jetzt auch im Großen und Ganzen so eingetreten, wie wir das in den einzelnen Episoden vor einigen Monaten und Wochen dann mal aufgedröselt hatten.
Stimmt, Markus, es ist keine Zukunftsmusik mehr. Viele der Dinge, die wir als das nächste Ding thematisiert haben, sind jetzt unser Arbeitsalltag. Die Zukunft ist angekommen und sie hat die Spielregeln nicht nur ein bisschen angepasst. Das ganze Spielbrett ist umgeworfen worden. Ich glaube, es ist höchste Zeit für eine Art State of the Union für das Web. Wo stehen wir wirklich? Was sind die Fakten, die Herausforderungen und wo liegen jetzt eigentlich strategische Chancen?
Eine Bestandsaufnahme, ja, das gefällt mir. Und ich glaube, es gibt eigentlich keinen besseren Ort, um damit anzufangen, als das Event, das für ja, unsere Community, wenn wir uns mal dazu zählen, gerade riesengroß im Kalender steht. Das ist das WordCamp US 2025. Das findet jetzt gerade, wo wir auch aufzeichnen, in Portland statt. Wenn man sich das Programm jetzt mal ansieht, ist das, wie wenn man ein Brennglas hat, so eine Lupe, und die auf diese gesamte Branche hält, auf das Ökosystem Web. Wir verfolgen das ja bei Guneo sehr aufmerksam. Webhosting, WordPress, das entspricht sich heute, sage ich mal, die ist jetzt nicht empirisch untermauert, 70%. Vielleicht sind es auch 80%.
Absolut, es ist der Seismograph, der die tektonischen Plattenverschiebungen in unserem Ökosystem anzeigt. Lass uns da mal einsteigen. I've got a vision
in my mind. Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie. Guneo, building up. Der Podcast von Guneo. Turn my dreams into
reality, oh yeah. Also, WordCamp US 2025 in Portland, das ist in Oregon, US-Bundesstaat. Wenn ich da so durch das Programm jetzt hier scrolle, fällt mir auf, klar, das sind die üblichen Verdächtigen dabei. Wir haben Sessions über Blog-Themes, wir haben was über Performance, über diesen Multisite-Ansatz. Aber das ist nicht mehr der Kern der ganzen Konversation. Das alles beherrschende Thema, das sich wie ein roter Faden hier auch durchzieht, ist künstliche Intelligenz.
Genau, und es ist nicht mehr dieses, hey, schaut mal, ein cooles KI-Plugin, das Texte umschreiben kann. Die Konversation ist erwachsen geworden. Das größte Signal dafür ist für mich die allererste Featured Keynote Danny Sullivan von Google. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann, der quasi das öffentliche Gesicht der Google-Suche ist, hält eine Eröffnungsrede auf der wichtigsten WordPress-Konferenz der Welt. Das ist nicht nur ein prominenter Gast, das ist eine strategische Botschaft.
Da werden wir im Blog natürlich genauer berichten. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme das nicht mehr reinbekommen. Wir schreiben das aber auch in den Blog und gehen da tageweise durch. Du meinst, das ist alles auch mehr als ein Freundschaftsbesuch von Herrn Sullivan.
Viel mehr. Aus meiner Sicht ist das die offizielle Anerkennung einer neuen fundamentalen Abhängigkeit. Denk mal datengetrieben darüber nach, WordPress treibt immer noch über 43% des gesamten Webs an. Das ist der größte Pool an strukturiertem und vor allem frischem Content auf diesem Planeten. Und was brauchen die Large Language Models von Google, OpenAI und Co. wie die Luft zum Atmen? Genau das. qualitativ hochwertigen, aktuellen Content, um ihre Antworten zu generieren. Google kann es sich nicht leisten, diesen riesigen Teil des Webs zu ignorieren oder schlecht zu verarbeiten.
Also ist Sullivans Anwesenheit quasi das Aushandeln eines neuen Gesellschaftsvertrags oder so. Google sagt, Leute, wir brauchen euren Content, helft uns, ihn besser zu verstehen und ihr werdet im neuen Paradigma belohnt?
Vermutlich. Ich denke, das ist der Wandel von einer oft konfrontativen SEO-Beziehung zu einer Symbiose. Google braucht WordPress als primären Content-Lieferanten für seine KI. Und WordPress-Nutzer brauchen Sichtbarkeit in Googles KI-Antworten. Sullivans Auftritt ist die diplomatische Mission, die die Regeln für diese neue Partnerschaft festlegt. Da könnte ich wetten. Und die anderen Session-Titel spiegeln das auch wieder. Schau dir den Workshop von Jeffrey Paul an. Scalable Ethical AI, How to Own Your Content and Your AI with WordPress. Da geht es darum, mit lokalen LLMs zu arbeiten. Das ist ein riesiges Thema, gerade für uns in Europa mit der DSGVO. Es geht um Datenhoheit. Es geht darum, nicht nur ein weiterer Datenpunkt für OpenAI zu sein, sondern die KI-Infrastruktur selbst zu kontrollieren.
Ja, und es geht auch darum, wie Entwickler nun arbeiten. Also Jonathan Bossinger hält einen Vortrag mit dem Titel Turn your local WordPress install into your AI coding assistant. Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel in dieser Form. KI ist jetzt nicht mehr nur das Tool für die Redakteure, für die Autoren, die da was schreiben, sondern wird zum Co-Piloten für die Entwickler, die an den Themes schrauben zum Beispiel.
Genau, die Grenzen verschwimmen weiter. KI wird von einem Feature zur Infrastruktur und diese neue Rolle als KI-Infrastruktur erfordert auch eine neue technische Architektur. Und das bringt mich zu den beiden anderen großen Trends, die man auf dem WordCamp überall sieht und die direkt damit zusammenhängen. Die endgültige Reife des Blog-Editors und der Aufstieg von Headless WordPress oder genauer gesagt Hybrid Headless.
Okay, das musste jetzt für mich mal ein bisschen entwirren. Warum sind das nicht einfach drei parallele Trends? Wir haben also KI, wir haben den Blog-Editor in WordPress, wir haben dieses Headless-Paradigma im Web. Warum siehst du das miteinander verknüpft?
Weil sie die Antwort auf dieselbe zentrale strategische Frage sind, wie machen wir Content für Maschinen optimal lesbar und auslieferbar? Fangen wir beim Blog-Editor und Full-Site-Editing an. Die sind inzwischen ausgereift und haben sich zum Standard entwickelt. Aber ihr wahrer Wert liegt nicht nur darin, dass man per Drag-and-Drop eine Seite bauen kann. Der entscheidende Punkt ist, dass der Blog-Editor Inhalte von Natur aus strukturiert. Ein Artikel ist kein monolithischer Textblock mehr im Post-Content-Feld der Datenbank. Er ist eine Sammlung von atomaren, semantisch beschriebenen Blöcken.
Eine Überschrift, ein Absatz, ein Bild, eine Zitatbox. Jeder Block hat eine eigene Bedeutung und die ist festgelegt in WordPress, das stimmt.
Und genau diese granulare, strukturierte Form ist pures Gold für eine KI. Stell dir vor, du bist ein LLM. Was ist einfacher zu verstehen? Ein unstrukturierter HTML-Wust, bei dem du raten musst, was eine Kernaussage ist? Oder ein sauber gegliedertes JSON-Objekt, das dir sagt, das hier ist die Einleitung, das ist ein Zitat von einem Experten und das hier sind die drei Hauptargumente in einer Listenblock. Die Reifung des Blog-Editors war die unbeabsichtigte, aber perfekte Vorbereitung für das KI-Zeitalter. WordPress wandelt sich vom Website-Builder zum Structured Content Hub for an AI-First World.
Okay, leuchtet mir auch ein. Wo kommt jetzt Headless ins Spiel? Darüber haben wir nicht gesprochen.
Headless ist die logische Konsequenz. Wenn du diesen perfekt strukturierten Content hast, willst du ihn nicht nur auf einer einzigen Webseite ausspielen. Du willst ihn über APIs an jeden denkbaren Kanal liefern, an eine mobile App, an ein Frontend, das mit React oder Vue gebaut wurde und eben auch direkt an die LLMs von Google, OpenAI oder Perplexity. Der Trend geht dabei zum Hybrid Headless. Das bedeutet, man nutzt weiterhin das fantastische Backend und den Editor von WordPress, um die Inhalte zu erstellen und zu verwalten, entkoppelt aber das Frontend. WordPress wird so zum zentralen Content Hub oder wie es Human Made in einem Report nennt, zu einem Intelligent Content Operating System.
Das heißt, die Features, die wir in den letzten Jahren so haben reifen sehen, Blog-Editor Gutenberg, die REST-API, also Full-Site-Editing auch, ja, das sind keine eigentlich isolierten Entwicklungen. Das sind Bausteine, die WordPress nun in die Lage versetzen, im Jahr 2025 relevant zu bleiben, indem es zu primären, qualitativ hochwertigen Datenquelle für die KI-Ökosysteme wird. Kann ich das so sehen?
Du hast es erfasst. So sehe ich das zumindest. Und das WordCamp OS 2025 wird die offizielle Krönungszeremonie dieser neuen Identität, womit wir wieder bei Danny Sullivan wären. Sein Auftritt ist die Brücke zum größten Umbruch, den wir als Webprofis gerade erleben. Die Revolution der Suche.
Okay, Sarah, lass uns hier nochmal reingehen. Die Revolution der Suche klingt dramatisch. Revolution, ja. Was bedeutet das jetzt konkret für eine kleine Agentur, für einen Freelancer, der für seine Kunden Webseiten baut?
Es bedeutet, dass das Spiel, das wir seit 20 Jahren spielen, vorbei ist. Das alte Spiel hieß SEO, Suchmaschinenoptimierung. Das Ziel war, auf Platz 1 zu ranken, um den Klick zu bekommen. Das neue Spiel heißt GEO, Generative Engine Optimization. Und das Ziel ist nicht mehr der Klick, sondern die Zitation. Es geht darum, von der KI als maßgebliche Quelle in ihrer Antwort erwähnt zu werden.
Weil die Leute gar nicht mehr klicken, deswegen Zero Click.
Genau, das ist keine ferne Bedrohung mehr, es ist der Status Quo. Ich habe mir die neuesten Zahlen von Similarweb vom Juli 2025 angesehen. Es geht um den Anteil der Zero-Click-Suchen, also Suchen, die ohne einen Klick auf ein organisches Ergebnis enden. Dieser Anteil ist seit der breiten Einführung von Googles AI Overviews von 56% auf sage und schreibe 69% gestiegen.
Wow, ja, das heißt, 7 von 10 Leuten, die was googeln, verlassen die Google-Seite wieder, ohne eine unserer Websites zu besuchen.
Korrekt! Die Antwort wird direkt auf der Ergebnisseite von der KI generiert und konsumiert. Für Publisher ist das eine Katastrophe. Dieselbe Studie spricht von über 600 Millionen verlorenen Visits pro Monat für Nachrichtenwebsites seit Mitte 2024. Das alte SEO-Spiel ist damit im Grunde vorbei.
Okay, verstanden. Das alte Spiel ist vorbei. Was sind denn nun die Regeln im neuen Spiel, GEO? Wie werde ich zitiert? Wie schaffe ich das?
Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Ja, eine Analyse von Tausenden von KI-Zitaten hat gezeigt, dass die verschiedenen KI-Modelle sehr unterschiedliche Vorlieben haben. Und es hängt massiv von der Art der Suchanfrage ab. Lass mich dir ein Beispiel geben. Nehmen wir an, du bist eine B2C-Marke, die Wanderschuhe verkauft. Deine Kunden suchen nach beste Wanderschuhe 2025. Woher nimmt die KI ihre Informationen?
Von Testwebsites, Outdoor, Blogs, ja, sowas nehme ich an.
Ja, aber vor allem von Community-Plattformen. Eine Studie von Profound hat die Quellen von Googles AI Overviews analysiert. Das Ergebnis, 21% der Zitate kommen von Reddit, fast 19% von YouTube und über 14% von Quora. Deine eigene Unternehmenswebsite spielt bei solchen Anfragen kaum eine Rolle, weniger als 4% der Zitate. Das heißt, deine Geo-Strategie für B2C ist eine Community-Strategie. Du musst auf Reddit präsent sein, du brauchst gute Video-Reviews auf YouTube.
Und wie sieht das im B2B-Bereich aus? Also wenn jemand zum Beispiel nach beste CRM-Software sucht?
Ein komplett anderes Bild. Da verlässt sich die KI viel stärker auf branchenspezifische Fachpublikationen, Analystenberichte und jetzt kommt's, ja, auf die Blogs und Produktseiten der Anbieter selbst. Hier werden sie zu rund 17% zitiert. Als B2B-Anbieter ist dein eigener Blog also deine wichtigste Waffe. Er muss die umfassendste, autoritativste Ressource zu deinem Thema sein. Das ist ein fundamentaler strategischer Unterschied.
Das heißt, es gibt nicht die eine GEO-Strategie. Es ist extrem kontextabhängig.
Genau. Ich nenne das Polygeo. Du musst für jede Zielgruppe und jede Plattform anders optimieren. Und es gibt noch eine faszinierende Nuance. Die AI-Overviews vernichten den Traffic von Publishern. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass Referrals von ChatGPT zu Nachrichtenseiten im letzten Jahr um das 25-fache gestiegen sind.
Irgendwie sehe ich da einen Widerspruch.
Nicht, wenn man die Geschäftsmodelle betrachtet. Google ist ein Synthesizer. Das Ziel ist, die Nutzerreise auf der Google-Seite zu beenden. Du sollst im Ökosystem bleiben. ChatGPT agiert oft eher als Kurator oder Rechercheassistent. Das Modell ist eher bereit, auf seine Quellen zu verweisen und klickbare Links zu setzen. Das bedeutet für uns, dass wir für eine bloße Erwähnung in einer Google-Antwort anders optimieren müssen als für einen klickbaren Link in einer ChatGPT-Antwort.
Puh, das ist schon einigermaßen komplex. Jetzt brauchen wir irgendwo da mal einen gemeinsamen Nenner. Was muss jeder tun, egal ob B2B oder B2C? Was steht jetzt auf der Tagesordnung?
Der gemeinsame Nenner ist das, was Google seit Jahren mit EEAT predigt. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Die KI ist im Grunde eine automatisierte EEAT-Bewertungsmaschine. Früher war EEAT ein Mittel zum Zweck, um besser zu ranken. Heute ist der Nachweis von Expertise das direkte Ziel. Denn nur dann wirst du zitiert. Und technisch müssen wir dafür sorgen, dass die KI das alles auch lesen kann. Das Stichwort hier ist LLM Crawlability.
Also die Fähigkeit der KI, meine Seite zu verstehen?
Genau, die KI-Modelle crawlen das Web nicht ständig selbst neu. Sie greifen auf die bestehenden Indizes von Google und Bing zurück. Das heißt, die klassischen Tugenden sind immer noch wichtig. Eine saubere Seitenstruktur, schnelle Ladezeiten und vor allem semantisches HTML und strukturierte Daten mit schema.org. Das hilft den LLMs, die Inhalte schnell und korrekt zu extrahieren.
Und das wirft jetzt meine letzte entscheidende Frage auf. Wenn ich den perfekten GEO-optimierten Artikel veröffentlicht habe, wie lange dauert das, bis die KI ihn überhaupt zur Kenntnis nimmt?
Das ist der wunde Punkt. Es hängt von der Indexierungsgeschwindigkeit von Google ab und die kann je nach Website-Größe und Autorität von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen oder gar Monaten dauern. Diese Latenzzeit, also die Zeit von der Veröffentlichung bis zur möglichen Zitation durch eine KI, wird zu einem neuen kritischen Wettbewerbsfaktor. Wer schneller im Index ist, hat eine höhere Chance, in die KI-Antworten einzufließen.
Das fasst das gut zusammen. Also die Welt der Suche hat sich dramatisch verändert. Wir sehen jetzt die Auswirkungen, sie sind da. Wir haben eine kleine Übersicht gemacht, eine Tabelle. Wir werden versuchen, die in die Shownotes zu packen. Mal schauen, wie man das da darstellen kann als dreispaltige Tabelle. Sie soll den Wandel von SEO zu GEO etwas verdeutlichen. Also wir haben die Metriken aufgezählt mit dem primären Ziel, mit den wichtigsten Leistungsindikatoren, mit den KPIs und mit der darunterliegenden Content-Strategie. Und dann haben wir jetzt verglichen traditioneller SEO-Fokus wie vor 2024 üblich und jetzt mit Generative Engine Optimization, also GEO, Fokus 2025 plus. Und da haben wir das mal so gegeneinander gestellt. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Wenn nicht hier in den Shownotes, dann eben auf unserer Blog-Landeseite. Das seht ihr dann schon. Zumindest den Link schreiben wir dann mit in die Shownotes. Was auch noch dazu kommt, nicht nur die Content-Strategie, sondern wir haben auch mal geguckt, aus den Quellen, die wir so gefunden haben, was ist denn dann das optimale Content-Format? Ja, das waren halt früher diese 2000-Wort-Blogbeiträge, vielleicht auch nur 750, da haben die Gelehrten ja unterschiedliche Angaben gemacht. Da gab es Pillar-Pages und so, und jetzt hat man eher so Q&A-Stil. Man braucht so Key-Takeaways für die Bots, das muss als Abschnitt da mit drin stehen. Wir brauchen datengestützte Berichte und wir brauchen Semantik im HTML. Und die Kernkompetenz, um die es jetzt geht, ist jetzt nicht mehr so der Linkaufbau, die On-Page-Optimierung, das, was man so als technisches SEO zusammenfassen kann, sondern wir brauchen eine, ja, nicht die SEO-Architektur, sondern wir brauchen eine Content-Architektur. Und da muss die Fachexpertise hinwandern. Da geht es eben auch um Community-Engagement. Jetzt speziell für B2C, aber das B2B-Thema ist da nicht wirklich anders, wenn ich mir LinkedIn oder sowas angucke. Und man braucht Datenanalyse. Das ist so die Zusammenfassung. Während wir im Software-Bereich jetzt, also bei KI und Suche, so eine sehr, sehr rasante, fast schon chaotische Disruption jetzt sehen, na, mit Zero-Click, das sieht an der Hardware-Front doch ganz anders aus. Die kommt viel gemächlicher daher, nach meiner Wahrnehmung. Lass uns hier mal einen Realitätscheck probieren. Also wir haben ja solche Hype-Themen auch aufgemacht. Quantencomputing, humanoide Roboter. Fangen wir mit dem Thema an, das am wenigsten von uns im Alltag entfernt zu sein scheint. Oder am weitesten. Sagen wir am weitesten. Fangen wir mit dem weitesten an, mit Quantencomputing. Die Vereinten Nationen, ja, haben 2025 zum internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Technologie gemacht, wurde halt groß proklamiert, ausgerufen. Das klingt nach dem großen Durchbruch. So, jetzt schauen wir da mal hin. Es ist 2025, die Hälfte des Jahres ist um. Ja, wie weit sind wir da wirklich?
Das ist ein klassischer Fall von Hype versus Realität. Ja, es gibt enorme Fortschritte, aber wir müssen genau hinschauen, wo die stattfinden. Wir sind meilenweit von einem fehlerkorrigierten Universal Quantum Computer entfernt, der unsere Passwörter knackt. Die Realität ist das, was Experten als Hybridmodell oder Mixed Model bezeichnen.
Hybridmodell. Müssen wir drüber reden, was heißt das?
Das bedeutet, man koppelt klassische Hochleistungsrechner, also HPCs, mit spezialisierten Quantenprozessoren, QPUs. Stell es dir so vor, der klassische Supercomputer rechnet 99% einer Simulation, zum Beispiel für ein neues Medikament. Aber für einen ganz bestimmten, extrem komplexen Berechnungsschritt, den er nicht effizient lösen kann, lagert er die Aufgabe aus, nämlich an die Quanteneinheit, die genau dafür optimiert ist. Das ist der pragmatische Ansatz, denn die fundamentalen Herausforderungen sind nach wie vor riesig.
Ja, und die wären?
Das Kernproblem ist und bleibt die Instabilität der Qubits. Sie sind extrem anfällig für Störungen aus der Umgebung, Wärme, Strahlung, alles. Dieses Rauschen führt zu hohen Fehlerraten und es wird schlimmer, je mehr Qubits du zusammenpackst. Dann stören sie sich gegenseitig, das nennt man Crosstalk oder Interferenz. IBM und Google kämpfen beide mit diesem Skalierungsproblem. Die Lösung ist eine effektive Fehlerkorrektur, bei der man viele unzuverlässige physische Qubits zu einem stabilen logischen Qubit zusammenschaltet. Aber das ist extrem aufwendig und noch nicht wirklich praxistauglich.
Also zusammengefasst, Quantencomputing ist eine bahnbrechende Technologie, aber sie reift langsam und in hochspezialisierten Laborumgebungen. Nichts, was jetzt die Webentwicklung 2025 direkt beeinflussen wird und wahrscheinlich auch 2026 nicht.
Genau, es ist eine Technologie auf der Watchlist, aber kein Grund zur Panik. Und interessanterweise sehe ich da eine direkte Parallele zu den humanoiden Robotern.
Spannende These. Red mal drüber.
Nun, bei den Robotern haben wir ein Paradox. Einerseits explodiert der Markt. Die Prognosen für 2025 sind wild. Sie reichen von 2,9 Milliarden US-Dollar über 4,8 Milliarden bis hin zu 7,8 Milliarden. Und das auch noch mit extrem hohen Wachstumsraten von fast 40% pro Jahr. Es wird massiv investiert. Andererseits sehen wir diese Roboter nirgendwo im Alltag. Man sieht sie auf Messen, in YouTube-Videos, aber nicht im Büro und schon gar nicht bei Tante Erna im Wohnzimmer.
Und der Grund ist derselbe wie beim Quantencomputer?
Im Prinzip ja. Die Anfälligkeit für die unordentliche Realität. Humanoide Roboter funktionieren aktuell vor allem in hochstrukturierten, vorhersagbaren Umgebungen. Deshalb sehen wir die ersten sinnvollen Einsätze in der Fertigung und in Logistikzentren, wo die Wege klar, die Aufgaben repetitiv und die Umgebung kontrolliert ist. Ein weiterer großer Treiber ist der Pflegesektor. Das ist wichtig in Ländern mit einer alternden Bevölkerung wie Japan und China. Die haben da schon Roboter in Kliniken und Pflegeheimen.
Ja, und ein privater Haushalt ist das genaue Gegenteil von hochstrukturiert.
Exakt, ein Haushalt ist unstrukturiert, chaotisch und unvorhersehbar. Ein Teppich, eine Treppe, herumliegende Socken, das sind für die aktuelle Robotergeneration massive Hindernisse. Schauen wir uns Teslas Optimus an. Elon Musk verspricht, dass er einkaufen geht, kocht und unser Freund wird. Aber die Videos, die wir jetzt in 2025 sehen, zeigen einen Roboter, der noch sehr ungelenk ein T-Shirt faltet oder ein Ei in einen Topf legt. Also das ist eine beeindruckende Ingenieursleistung, keine Frage. Aber es ist meilenweit von einem autonomen Homemaker entfernt, der mit der Variabilität eines echten Haushalts klarkommt.
Die Verbindung, die du da siehst, ist also, dass beide Technologien, Quantencomputer, humanoide Roboter, eine Art Reinraum, Anführungszeichen, benötigen, Gänsefüßchen, um zu funktionieren. Der Quantencomputer braucht die kontrollierte Umgebung eines Labors nahe dem absoluten Nullpunkt. Das ist technisch so notwendig, zumindest in einigen Technologien. Der humanoide Roboter braucht die kontrollierte Umgebung einer Fabrikhalle. Also es muss alles strukturiert, organisiert sein. Da darf nichts rumliegen.
Genau. Beide scheitern, sobald sie mit dem unvorhersehbaren Rauschen der echten Welt konfrontiert werden. Seien es thermische Fluktuationen oder ein Legostein auf dem Boden. Und das ist ein wichtiger Kontrapunkt zur Software-Disruption durch KI. Die Entwicklung an der Hardware-Front ist langsamer, vorhersehbarer und wird unseren Arbeitsalltag als Web-Profis nicht von heute auf morgen umkrempeln.
Wir haben auch das mal versucht zu ordnen. Wir haben auch, ich hoffe, es geht in die Shownotes, diese Tabelle gebildet. Der hat jetzt 4 Spalten. Wir haben die Technologie angeguckt. Wir haben den aktuellen Status im zweiten Halbjahr 2025 jetzt mal versucht zusammenzufassen. Wir haben versucht, Hauptherausforderungen zu finden, um in eine Art von Massenakzeptanz zu kommen. Und was für uns jetzt wichtig ist hier in diesem Podcast, hier in unserer Lebensrealität oder Arbeitsrealität, wir haben versucht zu ermitteln, wie sieht denn die unmittelbare Wirkung auf uns aus, die wir im Web arbeiten, also für uns als Webworker im weitesten Sinne. Dann hätten wir die Technologie KI-gesteuerte Suche, GEO, wir haben humanoide Roboter, wir haben Quantencomputing. Ja, und dann haben wir nochmal angeguckt, was man in diesen Feldern so als aktuellen Status, Herausforderung und als Auswirkungen jetzt beobachten müsste.
Das bringt uns zu einer wirklich fundamentalen Frage, Markus. Wenn die KI die Informationssuche übernimmt und die Roboter vorerst in den Fabriken bleiben, wofür brauchen wir dann im Jahr 2025 überhaupt noch das Web, wie wir es kennen? Also Markus, lass uns die Fäden zusammenführen. Die KI beantwortet Wissensfragen direkt, oft ohne Klick. Das bedeutet, der klassische informationelle Suchtraffic bricht weg. Für Nachrichten und Unterhaltung greifen die Leute immer häufiger zu geschlossenen App-Ökosystemen. Eine Studie vom Juni 2025 zeigt, dass Social Media in den USA erstmals das Fernsehen als primäre Nachrichtenquelle überholt hat. Die Website als Unterhaltungsmedium, finanziert durch Werbung, scheint ein Auslaufmodell zu sein. Was bleibt da noch für die klassische Website übrig?
Ich vertrete da selbst eine recht radikale These. Nee, keine Angst. Das ist sehr, sehr theoretisch. Ich glaube, das Web wird zu einer reinen Transaktions- und Utility-Ebene, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also, wenn ein Nutzer, den man heute gewinnt, irgendwie irgendwo und schafft, ihn auf die Webseite zu bringen, dann hat er eine hohe Handlungsabsicht. Er will da was machen. Also er will nicht nur stöbern, sich mal so informieren oder sich zerstreuen oder so. Der hat vorher schon mit einer KI interagiert. Also einen gewissen Wissensschatz bringt er schon mit. Das muss er jetzt nicht mehr auf der Webseite sich alles erarbeiten. Er will etwas tun und dieses Tun würde ich halt unterstreichen. Er will halt ein Produkt kaufen, er will einen Flug buchen, er will im Restaurant einen Tisch reservieren, Formular ausfüllen, was weiß ich, eine Karte kaufen für irgendwie ein Festival oder so, wo man ganz schnell agieren muss. Ist das nicht bei Tomorrowland immer so?
Ja, Tomorrowland-Karten sind extrem schnell ausverkauft. Für Belgien war der Vorverkauf nach 18 Minuten zu Ende.
Ja, also er will vielleicht auch Formulare ausfüllen, Daten übermitteln. Die Webseite wird so gesehen zum Erfüllungsgehilfen für eine Transaktion. Und das ist jetzt ihre Hauptaufgabe. Das ist, geht darum, diesen Prozess reibungslos zu machen, schnell zu machen, effizient zu machen. Und so muss es dann halt auch gestaltet sein. Dann ist es eine gute Webseite in Zukunft. Und alles, was davon ablenkt, ist überflüssig, ist schlecht.
Ich verstehe den Gedanken und für einen großen Teil der Webnutzung stimme ich dir zu. Aber ich glaube, diese Sichtweise ist zu stark von der mobilen Nutzung geprägt und lässt einen wichtigen Aspekt außen vor. Ich glaube, wir erleben gerade eine Bifurkation, eine Spaltung des Web. Ja, auf dem Smartphone im Lean-Forward-Modus muss eine Website hypertransaktional sein, um gegen die Effizienz von Apps zu bestehen. Aber es gibt noch die andere Welt, die Nutzung am großen Bildschirm, am Desktop, am Laptop, vielleicht sogar am Smart-TV.
Ja, und was passiert in dieser Welt? Es ist nicht einfach nur die gleiche transaktionale Website, nur in groß?
Nein, eben nicht. Und in dieser Welt geht es nicht um reine Effizienz, sondern um das Erlebnis, die Joy of Use. Während das Handy für schnelle Aufgaben da ist, sind große Bildschirme für tiefe, immersive Erfahrungen prädestiniert. Und hier hat die Website einzigartige Vorteile, die eine App oder eine KI-Antwort nicht bieten kann. Denk an reichhaltige Datenvisualisierungen, die man interaktiv erkunden kann. Denk an komplexe Multispalten-Layouts, die zum Entdecken einladen und nicht nur einen linearen Feed präsentieren. Denk an immersive 3D-Designs, die ein Produkt oder eine Marke erlebbar machen und eine viel stärkere emotionale Bindung erzeugen. Das Web auf dem großen Bildschirm kann ein Ziel an sich sein, ein Ort des Erlebens, nicht nur ein Werkzeug.
Aber ist diese immersive Zukunft, von der du jetzt gerade sprichst, nicht nur eine Übergangsphase zu noch was Größerem, zu Virtual Reality, in die man komplett eintaucht mit all seinen Sinnen, ja, also zumindest mit dem Sehsinn, mit den Ohren. Ist das der nächste logische Schritt? Nicht, dass wir diese Erlebnisse nicht mehr auf dem flachen Bildschirm haben, sondern eben mit einer VR-Brille erleben.
Das ist die klassische Gegenfrage. Aber wenn man sich die Daten zur Usability ansieht, ist die Antwort ein klares Nein. VR wird das Web nicht ersetzen, zumindest nicht für die meisten Anwendungsfälle. Schauen wir uns den Markt 2025 an. Wir haben tolle Geräte wie die Meta Quest 3 oder die teurere Apple Vision Pro, die beeindruckende Erlebnisse ermöglichen. Aber wofür sind sie gut? Für Gaming, für Simulationen, für virtuelle Meetings, für totale Immersion? Aber willst du wirklich einen langen Artikel lesen, deine E-Mails checken oder Produkte in einem Online-Shop vergleichen mit einer Brille auf dem Kopf, abgeschnitten von der Außenwelt?
Wahrscheinlich nicht. Das klingt anstrengend.
Es ist anstrengend. Usability-Studien zeigen immer wieder, dass das Lesen von längeren Texten in VR- und AR-Headsets langsamer ist. Es braucht mehr kognitive Anstrengung. Die Augen sind stärker belastet als auf einem normalen Bildschirm. Voyeur verlangt nach Action, nach Bewegung, nach einer Erfahrung, die so fesselnd ist, dass man das Tragen der Hardware vergisst. Das klassische, auf Text basierte Web kann das nicht leisten und muss es auch nicht. Das Web auf einem großen, hochauflösenden Bildschirm besetzt einen einzigartigen Sweet Spot. Es ist immersiver und erlebnisreicher als ein kleines Handy-Display, aber zugänglicher und weniger anstrengend als eine VR-Brille.
Das heißt, du sagst, die Zukunft des Webs ist zweigeteilt. Auf mobilen Geräten, kleine Bildschirme, haben wir so ja, einen unsichtbaren, hypereffizienten Transaktionslayer. Ja? Und auf großen Bildschirmen haben wir eine Bühne. Reichhaltige, interaktive und visuell wirklich beeindruckende Erlebnisse.
Genau. Und das hat eine direkte Konsequenz für die Content-Erstellung. Du hast vorhin das Problem angesprochen, dass KI lange Artikel zusammenfassen kann. Warum sollte also noch jemand in die Produktion von tiefgründigem Longform-Content investieren? Die Antwort liegt in der Erfahrung, die KI kann den reinen Informationsgehalt eines 5000-Word-Reports extrahieren. Aber sie kann nicht die interaktive Website replizieren, wie etwa einem Report mit animierten Grafiken, manipulierbaren Datencharts und eingebetteten Videos. Diese Erlebnisschicht wird zum neuen Wettbewerbsvorteil für Content-Ersteller. Der Wert liegt nicht mehr nur in der Information selbst, sondern in der Art und Weise ihrer Präsentation und Interaktion.
Das ist ein starker Punkt. Es bedeutet, dass wir als Webprofis in zwei komplett unterschiedlichen Disziplinen exzellent sein müssen. Also, es geht um die Schaffung absolut reibungsloser, schneller Transaktionsprozesse und gleichzeitig geht es um die Konzeption von tiefgehenden, fesselnden digitalen Erlebnissen. Fassen wir unsere Bestandsaufnahme für das zweite Halbjahr jetzt hier mal so zusammen und wir werden vielleicht in einem Jahr, einem halben Jahr mal wieder drauf gucken, okay? Wir sind vom KI-zentrierten Ökosystem, das sich auf dem WordCamp US jetzt auch manifestiert zeigt, über so eine radikale Umwälzung der Suche gekommen und sind hin zu GEO. Wir haben einen Realitätscheck gemacht bei Quantencomputern und humanoiden Robotern. Wir haben festgestellt, dass die Hardware-Revolution langsamer voranschreitet als eben die Software. Und schließlich haben wir über eine gespaltene Zukunft des Webs debattiert. Ich sage jetzt gespalten, aber es ist halt so eine Zweiteilung.
Und wenn ich einen zentralen Gedanken für unsere Zuhörer mitgeben müsste, dann wäre es dieser: Der Webprofi des Jahres 2025 muss ein Meister der Anpassung und des Kontexts sein. Es reicht nicht mehr, nur eine Sache gut zu können. Wir brauchen die technischen Fähigkeiten, um hochstrukturierte, maschinenlesbare Websites zu bauen. Das muss so gut sein, dass KIs sie lieben und zitieren. Das ist die Geo-Kompetenz.
Gleichzeitig brauchen wir UX-Fähigkeiten, um absolut reibungslose, konversionsstarke, transaktionale Prozesse zu gestalten. Und die müssen auf jedem Gerät funktionieren.
Und wir brauchen Design- und Storytelling-Fähigkeiten. Wir müssen auf großen Bildschirmen reichhaltige, immersive Erlebnisse schaffen. Die müssen einen Mehrwert bieten, den eine simple KI-Zusammenfassung niemals liefern kann. Es geht darum, für jede Situation, Maschine, mobiler Nutzer, Desktop-Nutzer, die perfekte, maßgeschneiderte Antwort zu liefern.
Eine anspruchsvolle, aber auch unglaublich spannende Zeit für unser Berufsumfeld. Und damit sind wir heute auch am Ende dieser Episode. Wir hoffen, die Bestandsaufnahme hat euch geholfen, diese aktuelle Landschaft ein bisschen besser zu kartieren oder dadurch zu navigieren?
In unserer nächsten Folge könnten wir vielleicht mal tiefer in die neuen Toolsets eintauchen, die man für diese Poly-Geo-Strategien braucht, von denen wir gesprochen haben. Da müssen wir aber auch noch recherchieren und wahrscheinlich werden wir auch das WordCamp US nachbearbeiten wollen.
Davon sollten wir ausgehen. Das war die aktuelle Episode im Web Professionals Podcast von GoNeo, powered by human and artificial intelligence and the fear of being average. Ciao.
Tschüss an alle da draußen.